Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen guten Abend zusammen, da sind wir wieder. Eine Woche Abstinenz, eine Woche ohne eine Folge Anpfiff 15:30. Dafür müssen wir uns vorab natürlich erstmal entschuldigen. Grund dafür war ein leichtes technisches Problem unseres Aufnahmeprogramms, aber dafür sind wir mit der heutigen Folge pünktlich wie schon lange nicht mehr dran. Das letzte Sonntagsspiel ist gerade erst abgepfiffen worden und schon kann ich Fabi und Sören begrüßen, die nach dem Fauxpas in der letzten Woche wahrscheinlich auch auf Wiedergutmachung aus sind. Grüß euch, guten Abend Jungs.
Da traut er sich nicht mal mehr was zu sagen, weil er wie auch in der Woche zuvor schuld war, dass man zu spät dran war. Aber erstmal herzlich willkommen. Hallo, liebe Grüße aus dem wunderschön warmen, sonnigen Meerbusch heute. Fast sommerlich.
Ja, dann schalte ich mich auch mal ein. Hallo zusammen. Glück auf aus Bad Zwischenahn. Ich muss das direkt korrigieren. Also schuld war ich nicht. Ich hatte mich auf den Sonntagabend eingestellt und wurde allein gelassen. Aber ich glaube, heute sind wir alle am Start und machen unsere Vermissung wieder gut.
Wir sehen auf Wiedergutmachung aus. Und ich glaube, dieser Spieltag gibt reichlich Grund dafür, auch vielleicht ein bisschen länger zu quatschen. Wir schauen mal, wie gut wir durchkommen. Haben ja auch vielleicht noch ein bisschen nochmal rückblickend auf die Champions League was aufzuholen. Und um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen, fangen wir dann am besten mal direkt an. Ich würde sagen, heute roter Faden, Fabi, fangen wir ganz unten an mit dem Abstiegskampf und arbeiten über uns dann ganz zum Schluss zur Tabellenspitze hervor, oder? Was schlägst du vor? Bist du damit einverstanden?
Also ich habe meinen Zettel hier liegen. Ich werde es dir sehr schwer machen, etwas zu vergessen. So viel sei vorweg. Und bei Sören muss man ja gucken, dass wir ihn wieder ein bisschen rehabilitieren können nach seinem Rhythmus, den er ja verloren hat die letzten paar Wochen. Aber gucken wir mal, wie wir durchkommen.
Genau, gut. Komm, dann lass uns direkt mit dem Freitagabendspiel anfangen. Abstiegskampf pur, nachdem die Hertha ja letzte Woche schon einen ganz wichtigen Sieg geholt hatte. Ging es für die Mannschaft von Pal Dardai dann bei der Mannschaft von Steffen Baumgart, war sie zu Gast und da war eigentlich auch ein nächster Sieg Pflicht, aber am Ende kam alles anders. Am Ende steht ein ziemlich deutlicher 5:2 Erfolg für die Kölner, die sich, ja, muss man wohl so sagen, im 100. Spiel von Steffen Baumgart als FC-Trainer schon ziemlich in den Rausch gespielt haben, phasenweise, oder? Wie habt ihr den Freitagabend gesehen? War ja richtig Partystimmung eigentlich beim FC angesagt nach dem Spiel.
Absolut, absolut. Wenn man das Endergebnis nimmt, ist Party sicherlich der richtige Ausdruck für die Kölner Fans. Aus Berliner Sicht, glaube ich, muss man sagen, man hatte zumindest bis zur 35. Minute so schon eigentlich auch die Möglichkeit, was mitzunehmen aus Köln. Aber dann, ja, selbst nach der 2-1-Führung, wo man eigentlich denken sollte, das gibt einem Sicherheit oder macht Mut für diesen Abstiegskampf, in dem man ja dann sich hätte auch zurückmelden können, ist man komplett eingebrochen, hat unerklärliche Fehler gemacht in der Defensive, hat die Kölner ja das Spiel aufziehen lassen, was sie halt können mit den Flanken. Und dann brichst du komplett ein und dann war es ja im Prinzip nach der ersten Halbzeit schon klar, dass der FC ja 3 Punkte definitiv verdient hat.
Ja, fing ja schon ziemlich gut an, das Spiel. Der Torschütze der letzten Wochen, Davy Selke, war da quasi mit dem ersten Kölner Angriff schon wieder mit dem Kopf zur Stelle, musste dann aber auch, ich glaube, 20 Minuten später ausgewechselt werden, konnte dann nicht mehr weiterspielen, aufgrund von Spindelgefühlen. Ja, Sören, du hast es dann gesagt, die Hertha dann hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat dann auch einen Konter gesetzt und einmal ein bisschen glücklich zum Ausgleich gekommen durch Toussaint. War dann plötzlich in Führung, 2:1, aber der FC ließ sich davon nicht beirren, spielte weiter seinen Stiefel runter und gerade Fabi, was das Tempo anging, glaube ich, ja, Linden Meiner, denke ich dann mal, linke Seite beim 3:2 von Skiri, so viel Dynamik, so viel Tempo, die Kölner in vielen Szenen gehabt, dass die Hertha da phasenweise gar nicht hinterhergekommen ist, ne? Ging oft viel zu schnell für die Berliner.
Ja, also ich glaube, Freitagabend hat man dann sehr stark erkennen können, dass die Hertha einfach auch im Gesamtkonstrukt in der ersten Bundesliga wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Waren in der zweiten Halbzeit vor allem mit dem spielerischen Ansatz der Kölner, mit dem Tempo, phasenweise würde ich sogar so weit gehen und sagen, überfordert. Ja, und es war dann vom Eindruck her einfach auch so, dass man dann gemerkt hat, okay, der Stecker wurde gezogen und ja, vieles auch an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr, glaube ich, zu erwarten von der Hertha, aber den Abstieg, den hat man nicht am Freitag, glaube ich, verloren, sondern schon im Laufe der gesamten Saison. Und wie gesagt, Sören hat ja mit Sicherheit heute auch die Hauptversammlung ein bisschen mitverfolgt im Ticker.
Ja.
Und auch da deutet ja wenig auf Besserung hin. Für mich war das eine einzige Muppet-Show, eine Schuldzuweisung an Leute, die mittlerweile den Verein verlassen haben. Zum Teil natürlich auch irgendwo, ja, eine Mitschuld tragen, aber ja, um ehrlich zu sein, das war meines Erachtens schlichtweg peinlich, was da heute aufgeführt wurde. Von daher kann ich nur für alle, die wirklich Hertha-Fans sind, hoffen, dass da irgendwo der Neustart beginnt im Sommer. Möglichst nicht mit den Personen, die jetzt im Amt sind, vor allem Präsident, Management. Das ist eine einzige Vetternwirtschaft und ja, ich hoffe, im Sommer kommt irgendjemand und räumt auf.
Unter anderem, ja, ist, glaube ich, die Zahl gefallen, 30% Gehaltskosten wollen, beziehungsweise eher müssen sie einsparen, sei es in der ersten oder zweiten Liga. Ja, da werden, glaube ich, einige Großverdiener definitiv dann keine Verträge oder die Verträge werden auch nicht weiter verlängert werden in der zweiten Liga. Und dann muss man wirklich schauen, ob es dann in der zweiten Liga weitergeht. Ne? Da ist da, glaube ich, auch ja, noch eine Liga weiter drunter die Rede von. Zu wünschen wäre es der Hertha natürlich nicht, aber irgendwann, glaube ich, ja, staut sich
da viel an. Nein, aber ich meine, es geht ja darum,
Prozess, ne? Über die letzten
Jahre. Ich glaube, Sören wird ja gleich auf jeden Fall widersprechen, aber wenn man das heute auch verfolgt hat, ist ja ein einziges Phrasendreschen, Durchhalteparolen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass bei der Hertha mittlerweile nur noch Kumpels miteinander, füreinander arbeiten. Es fehlt halt meines Erachtens auch die Expertise auf höchstem Niveau, weil es dann doch nochmal was anderes, ob man ja einen Fußballverein leitet oder eben eine Catering-Firma oder in der Kurve steht und da das Sagen hat. Anyway, ich drücke alle Daumen, dass, ja, wie gesagt, bei der Hertha ein Neuanfang ja, sich irgendwie im Sommer ergibt mit anderen Personen in der Führungsposition. Ja, und dann drücken wir mal die Daumen, weil es einfach nur schade ist, trotzdem. Und ich glaube, da kann mir auch Sören nicht widersprechen, aber ich hasse es eigentlich, das Wort Wachablösung ja, zu nutzen, aber ich glaube, in dem Fall kann man mittlerweile oder speziell nach dem Ende dieser Saison davon sprechen, dass die Hertha nicht mehr der größte und der Verein in Berlin ist.
Boah, ja, das ist jetzt viel. Also ich glaube, der erste Punkt ist Schuldzuweisung. Ich glaube, dass man grundsätzlich jetzt erstmal dem Präsidium weiter auch die Chance geben muss. Und das wurde ja auch heute während der Mitgliederversammlung von denen, die da waren, anerkennend auch gesagt. Da war die Rückendeckung auf jeden Fall vorhanden. Es ist halt so, dass du Altlasten übernommen hast und du hast gesagt, von Leuten oder Leuten zu vertrauen, die keine Ahnung vom Fußballverein haben. Nur man muss natürlich auch sagen, mit Preetz, mit Bobic waren natürlich auch Leute am Werk, die aus diesem ganzen Bundesliga-Kosmos kommen und die haben es auch nicht unbedingt besser gemacht. Dementsprechend stehen die Verantwortlichen jetzt eben vor diesem riesen Schuldenberg. Das ist ein Punkt, das wird sicherlich klar mit 777, das ist ein Baustein, so wie es ist, dass die Lizenz zumindest auch für die Zweitliga irgendwie gesichert wird. Und ja, sportlich, ich glaube, klar, eine kleine Chance hast du noch, aber alle Zeichen stehen auf Zweitliga. Man hat beim HSV auch gesagt, wenn sie absteigen, ist es vielleicht mal gut für einen Neuaufbau. Ich glaube schon, dass es jetzt der Hertha auch gut tun wird. Paul Dardai hat gesagt, es muss der Weg sein, dem jetzt auch wieder, du hast einen der besten Jugendakademien in Deutschland, da dann eben auch die Talente ranzuführen in der zweiten Liga. Es wird ein langer Weg, auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass auch die Rückendeckung der Fans da ist, dass man eben auch vielleicht ein, zwei Jahre zweite Liga verzeiht, wenn man sieht, dass etwas aufgebaut wird. Und ich glaube, unterm Strich muss man sagen, diese Mannschaft hat eigentlich die Qualität, definitiv in der Bundesliga zu bleiben. Und das wurde nicht abgerufen. Spieler, Trainer, alle, die da waren, haben das nicht geschafft. Und da musst du eben auch die Konsequenz, mit der Konsequenz leben, die dann eben Abstieg heißt.
Ich glaube aber, eine Sache, um da noch einzuschmeißen. Also ich glaube, es war auch eine der Fragen eines ja, eher aufgebrachten Fans heute während der Versammlung, ob Paul Dardai Trainer bleibt. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es viele Optionen für die Hertha gibt im Sommer. Und meines Erachtens diktiert die Logik, dass Dardai über den Sommer hinaus bleiben wird. Ob das dann auch der richtige Trainer ist, um den Aufstieg wieder anzupacken, ja, stelle ich mal auch in Frage. Ja, also wenn man immer davon spricht, dass es vielleicht irgendeinem Verein gut tut, in die zweite Liga abzusteigen, also davon halte ich sowieso gar nichts, weil ich glaube, da kommen viel zu viele Faktoren zum Tragen, die das einfach nicht rechtfertigen, wenn man sowas sagt. Am Ende des Tages ja, ist es das Schlimmste, was passieren konnte für die Hertha, nämlich der Abstieg in die zweite Liga. Sich dann aber auch direkt mit ja, anderen Traditionsclubs entsprechend auch zu vergleichen. Nee, das lassen wir lieber mal, aber ich glaube, es ist einfach einzig und allein ein Desaster für die Hertha nach all dem, was vor 3 Jahren oder 4 Jahren vielleicht auch möglich war mit dem Verein, in Form von wirklich Schritt nach vorne gehen, umzusetzen. Aber es hat einfach alles nicht funktioniert. Jetzt ist es ein Scherbenhaufen und ja, man hofft irgendwie, dass sie das Beste draus machen.
Ja, die letzten Jahre hätten ja eigentlich Warnung genug sein müssen. Da hat man der Wahrheit nicht wirklich ins Gesicht geschaut, wie man so schön sagt. Und ja, hat vielleicht viele Dinge auch nicht so wirklich wahrhaben wollen und sich schön geredet. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch wirklich die Quittung. Aber gut, schauen wir mal. Letzte Heimspiel, dann nächste Woche gegen den VfL Bochum, Sören. Und kommen wir zu erfreulichen Sachen. Der VfL Bochum, ja. Befreiungsschlag an der Kastropper Straße, Samstagnachmittag, gelungen. War langes Zittern und ja, der VfL war zum Siegen verdammt bei dem Spiel. Aber auch diese Saison, immer wenn keiner mehr wirklich einen Pfennig auf den VfL setzt, dann ist der VfL ja in der Lage und imstande, dann doch nochmal alle zu überzeugen, beziehungsweise ja, dann für ein Ausrufezeichen zu sorgen.
Ja, für ein dickes, fettes Ausrufungszeichen. Ich glaube, was wir unseren Zuhörern aber auch sagen müssen, wir beide waren vor Ort an der Kastropper Straße. Ich glaube, was man einfach sagen
muss... Darf ich kurz einschmeißen? Ihr wart zu zweit vor Ort, weil du mir keine Karte mitbesorgt hast. Okay, jetzt kannst du weiter.
Ja, den Punkt lasse ich dir. Ich bin gerade in meiner Emotionswelt, was Kastropper Straßenfußball betrifft. Dementsprechend jede Spitze sei dir verziehen. Also ich muss sagen, dieses Stadion kann etwas ganz, ganz Besonderes einfach entfachen, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, Gänsehaut ja vom Anpfiff an. Und es, ja, es ging natürlich perfekt los für den VfL, 2. Minute. Ja, ein super Tor durch Christopher Antwiadjai. Das ist natürlich ein Start, den man eben braucht. Ich glaube auch, dass diese Stimmung am Samstagnachmittag auch hätte kippen können, wenn der FCA in Führung gegangen wäre, aber das war nicht so. Dementsprechend Stadion von Beginn an hinter diesem Team, was alles rausgehauen hat, auch die Jungs, die reingekommen sind, darf man nicht vergessen, mit Danilo und Christian Gamboa, zwei ja wichtige Spieler, die aktuell auch nicht in Form sind, nicht in der Startelf. Dann kam Saidi Janko rein, Dominik Heinz, die haben es ja richtig, richtig gut gemacht. Dann fängst du dir nach einer halben Stunde den Ausgleich. Da muss man dann aber auch sagen, dass glücklich war, dass man mit dem Unentschieden in die Kabine gegangen ist und in der zweiten Halbzeit, ja, das war VfL, so wie er sein muss, viel, viel Leidenschaft auf den Platz gebracht, ja, auch zwei glückliche Tore dann geschossen, 3-1 in Führung gegangen, Möglichkeit sogar noch das 4-1 nachzulegen und dann, ja, Schlussphase, ich glaube, das gehört dazu irgendwie auch, dass man dann nochmal zittern muss mit dem Anschluss um 3-2. Aber dieses Stadion stand auch in den letzten Minuten hinter diesem Team und dementsprechend war die Freude natürlich dann auch groß, als der Abpfiff ertönte. Drei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen. Der VfL ist sicherlich einer der Gewinner oder wenn nicht sogar der Gewinner des Spieltags. Und das war ein Riesenschritt. Und du hast jetzt, finde ich, schon so einen, ja, einen kleinen Matchball, um nicht ganz so euphorisch zu sein, aber nächste Woche in Berlin. Dass du da zumindest Platz 16 absicherst, aber wenn nicht sogar schon den Klassenerhalt auch klar machst.
Sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mannschaft, ja, wurde von den Fans getragen, keine negative Stimmung aufgekommen. Ja, und was aber auch mit dazu kommt, ein wirklich ja, ziemlich blutleerer Auftritt, mal wieder auswärts. vom FCA, der jetzt schon seit 12 Auswärtsspielen keinen Sieg eingefahren hat. Ja, aber am Ende sind, glaube ich, momentan immer noch 4 oder 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Sich auch
Vier.
Jetzt, glaube ich, im mittlerweile 13. Jahr dann auch wieder da bis zum Schluss durchmogeln und dann, ja, glaube ich, das Ziel erreicht haben und auch wieder überm Strich stehen, Fabi, ne?
Ja, ich glaube, zum VfL Bochum darf ich ja nicht mehr viel sagen. Werde ja mittlerweile auch ausgeschlossen, wenn es um Stadionbesuche geht. Aber vielleicht zum FC Augsburg. Ja, ich habe es, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal gesagt. Ich glaube, der FCA lebt noch ein bisschen davon, von dieser Phase, in der sie wirklich 2, 3 Spiele in Folge wirklich gut punkten konnten. Ich glaube, man hat heute auch noch mal ganz tief durchgeatmet. Jetzt werde ich was vorwegnehmen, dass der VfB keine 3 Punkte geholt hat, weil ich glaube, sonst wäre man mit 3 Punkten vor dem Relegationsplatz auch nochmal wirklich angefangen zu schwitzen mit einem Heimspiel gegen Dortmund nächste Woche. Ja, und alles in allem sind die Auftritte des FCAs, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Vom Niveau her oder von der Qualität her, ziemlich nah dran bin ich, wenn nicht sogar in dem gleichen Bereich wie die anderen Mannschaften, die um den Abstieg kämpfen. Und wieder mal schafft es der FCA, und das ist dann das, was man dem Verein lassen muss, sich, glaube ich, ins 12. Jahr, glaube ich, oder?
Bundesliga in Folge. 13. Jahr, ja,
so in den 3. Ja, irgendwie sowas zu retten. Und jedes Jahr in der Sommerpause sitzen wir wieder da und sagen, ja, der FCA, der muss was machen. Für welchen Fußball steht der FCA, für welches System? Am Ende des Tages, gut für die Bochumer, dann wirklich das auch noch über die Zeit gebracht zu haben. Aber beim FCA, ja, wird man sich wieder retten aufgrund einer zwischenzeitlich guten Phase. Und mehr gibt's da, glaube ich, auch zum FCA nicht zu sagen. Sehr enttäuschend.
Außer, dass vielleicht der FCA dann ja vielleicht im kommenden Spieltag noch so mit der Zünglein an der Waage im Kampf um die Meisterschaft sein kann. Aber nochmal, Fabi, nochmal kurz darauf zurückzukommen. Du bist natürlich auch ein Teil für den Erfolg des VfL Bochum mit verantwortlich gewesen an diesem Wochenende. Wir haben beide mit Stolz die Trikots getragen, die du uns hast zukommen lassen, aufgrund der tatkräftigen Unterstützung. Für die, die es nicht mehr wissen, der Fabi hat ja gesagt, wenn der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund punktet oder sogar gewinnt, spendiert er eine Runde VfL-Trikots. Ja, die sind pünktlich zum Spiel angekommen. Und vielleicht haben die jetzt auch das kleine Wunder bewirkt.
Ja. Habt ihr sie denn auch angehabt?
Selbstverständlich, wie es sich gehört.
Sehr gut.
Wie es sich gehört. Ja, komm, dann lass direkt den Bogen schlagen. Passend zum VfL Bochum. Der FC Schalke war bei den Münchner Bayern zu Gast und die hatten bis zu dem Spieltag noch ein ziemlich gutes Torverhältnis gegenüber dem VfL Bochum. Aber Fabi, die Bayern haben, glaube ich, bei dem Spiel seit Wochen mal wieder von der ersten bis zur letzten Minute auch wirklich schönen, temporeichen Fußball gespielt, viel Spielfreude und auch endlich mal die Tore gemacht.
Ja, die Fanfreundschaft verbindet. Die Bochumer tun was für die Bayern und die Bayern tun was für die Bochumer. Am Ende gibt man sich die Hand und beide sind happy. Nein, Spaß beiseite, 90 Minuten. Ja, ist natürlich wahrscheinlich komisch, weil mittlerweile ja auch jeder weiß, dass ich Bayern-Fan bin, wenn ich sage, dass es über 90 Minuten wirklich ein sehr guter Auftritt war. Es war sehr viel Bewegung, vor allem in der Offensive im Spiel. Hier möchte ich echt Leroy Sané auch hervorheben, der meines Erachtens sich vielleicht nicht in die Torschützenliste eintragen durfte, allerdings aber mit einer der besten war in der Offensive. Es war Zug zum Tor, die Schalker kamen mit dem Tempo, mit der Flexibilität in der Offensive gar nicht zurecht, und ich glaube, dann wird es halt für Schalke einfach auch schwer in so einem Spiel, zumal man dann nach vorne ja auch kaum Raum hatte oder die Bayern kaum Raum gegeben haben. Und ich meine, am Ende des Tages ist es dann, wenn es jetzt nicht die prekäre Situation wäre, in der die Schalker jetzt stecken, einfach auch nicht das Spiel, in dem die Schalker punkten müssen. Dafür sind die Qualitäten beider Kader einfach zu unterschiedlich, und die Bayern haben nach Wochen endlich mal wieder das auf den Platz gebracht, was man von ihnen eigentlich auch erwarten kann, vor allem gegen die Mannschaft aus dem zweiten Teil der Tabelle. Und ansonsten, vielleicht 1, 2 Lichtblicke noch. Ich glaube, defensiv Pavard auch nochmal hervorzuheben, der seinen Job als Innenverteidiger wirklich sehr, sehr gut macht. Auch bei Musiala, Müller natürlich als Figur, die jetzt in den letzten Tagen öffentlich öfter diskutiert wurde, alles in allem ein sehr guter Auftritt, verdiente 3 Punkte am Ende des Tages, voller Fokus auf nächste Woche Samstag 18:30.
Ja, die nächsten beiden Wochen werden auf jeden Fall nochmal ziemlich knackig für die Bayern werden. Ja, und so dann die Schalker, ganz, ganz ärgerlich, nicht nur die Tore, die sie gekriegt haben, auch dann noch natürlich die 5. gelbe Karte von Bülter, schmerzt natürlich extrem. Zum alles entscheidenden Spiel in der kommenden Woche dann zu Hause gegen Frankfurt ist, glaube ich, so das alles entscheidende Spiel, auf das alle ja, ihr Geld setzen würden, ne?
Ja, absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch als neutraler Fußballfan so ein bisschen geärgert, dass sowas passiert, weil ich glaube, in einem Spiel, wo du ja im Vornherein weißt, du holst zu 90% nichts. Thomas Reis hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er auch eventuell den einen oder anderen Spieler schont. Dass er, ja, dass Bülter sich dann noch die gelbe Karte abholt, die 5. ist brutal ärgerlich, war ein Spieler, der...
Darf ich ganz kurz was einschmeißen?
Ja.
Es war aber auch eine klare gelbe Karte. Also es war jetzt keine umstrittene gelbe Karte, sondern es war eine gelbe Karte, die man geben muss. Ja. Und gleichzeitig würde ich ihm vielleicht unterstellen, in so einer Situation bei dem Spielstand vielleicht einfach da wegzubleiben.
Ja, muss cleverer sein, glaube ich auch. Ich glaube gerade du hast es angesprochen, Tobi, die nächsten Aufgaben sind entscheidend für Schalke. Klar, als Bochum-Fan freust du dich natürlich, wenn beim direkten Konkurrenten einer der besten Spieler aktuell fehlt. Aber ich glaube, da hätte man sicherlich cleverer sein müssen und für Schalke das Ergebnis zweitrangig, aber ich glaube, Bülter fehlt, ist bitterer.
Und dann haben wir ja gesagt, komm, es ist dann die Frankfurter Eintracht zu Gast, die ja am Samstagnachmittag das erste Spiel nach Bekanntgabe, dass Oliver Glasner am Ende der Saison nicht mehr Trainer der Frankfurter Eintracht sein wird, ziemlich eindrucksvoll den Befreiungsschlag ja endlich geschafft hat, nach 10 sieglosen Spielen in Folge endlich dann ein ziemlich deutlicher und souveräner 3:0 Heimsieg gegen die Mainzer, die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen ihren Höhenflug beendet haben. Ist das, glaube ich, auch schon das dritte Spiel in Folge, wo sie verlieren. Alles in allem war das mal wie eine Frankfurter Eintracht, die wieder Fußball gespielt hat, ne? Sah wieder deutlich mehr nach Frankfurter Offensivfußball aus.
Ja, befreite Frankfurter. Ich glaube schon, dass eventuell auch, wie du schon richtig sagst, die Entscheidung von Glasner, beziehungsweise dass Glasner eben nächste Saison nicht mehr Trainer ist, auch so ein bisschen zu beigetragen hat. Er hat seine Mannschaft letzte Woche brutal verteidigt, auch wenn er davon seinen eigenen Bossen kritisiert wurde. Ich glaube, das zahlt dieses Team dann auch zurück. Und sie haben jetzt noch die große Chance, DFB-Pokal, eventuell sogar noch Platz 6. Also ich glaube, sie wollen jetzt auch ein bisschen Wiedergutmachung und Glasner vernünftig verabschieden. Aber das war ein solider Auftritt und bei Mainz muss man wirklich sagen, sie reißen jetzt so ein bisschen ab, haben vielleicht dann auch in gewissen Phasen der Saison überperformt. Und das ist im Moment aktuell, was Mainz auf den Platz bringen kann.
Ja, und bei dem Spiel die Mainzer vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen Pech gehabt. Hatten da ja auch die ein oder andere gute Abschlusschance, auch bis zum Schluss dann noch, wo sie frei vor Trapp waren, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Unisivo war es da, glaube ich. Ja, hat dann an dem Tag nicht gereicht. Und die Frankfurter sind mit dem Sieg weiterhin im Rennen um Platz 6-7. Also die letzten beiden Spiele wird die SGE wahrscheinlich auch nichts abschenken, gerade jetzt am kommenden Wochenende auf Schalke. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht schaffen sie es ja auch direkt, ne? Völlig unabhängig, wie dann das Spiel im Pokal ausgeht. Fabio, mich würde mal deine Meinung interessieren zum Aus von Oliver Glasner. Wir hatten ja zwischendurch mal ein bisschen gesprochen, auch bezüglich der Pressekonferenz, wie sich da der Vorstand ihm nicht den Rücken gestärkt hat. Wie siehst du denn die Dinge da in Frankfurt?
Naja, es war ja am Ende offensichtlich, dass es sehr wahrscheinlich zu einem Cut oder zu einer Trennung kommen muss. Dafür gehen, glaube ich, auch die Meinungen zu weit auseinander. Ich glaube, dass Glasner sich durch den Europa-League-Sieg natürlich auch ein bisschen für Höheres befohlen hat. Gleichzeitig dann auch die Erwartungen an den Kader für die nächste Saison dann schwer umzusetzen sind für die Frankfurter, was dann für die ersten Störfeuer sorgt. Ja, und dann ist einfach auch die letzten Wochen viel zu viel passiert, um da eben nicht Hand in Hand gemeinsam sich vor die Mannschaft zu stellen oder als Verein aufzutreten. Und dann ist es vielleicht einfach die logische Konsequenz und auch fair, wenn man dann so miteinander eine Lösung findet, ihm auch noch das Pokalfinale gibt, was ich richtig finde. Ich glaube, das muss auch so sein. Und dann geht man im Sommer auseinander im mehr oder weniger guten.
Okay, aber meinst du nicht, das war vielleicht noch nicht mal, oder Oliver Glaser hat es vielleicht schon vor Monaten geahnt und kommen sehen, dass es einfach nicht reicht mit diesem Kader. Ich meine, alles, was die Frankfurter in den letzten 2 Jahren da abgerufen haben, das waren, glaube ich, hatten sie jetzt aufgelistet, zwischen 90 und 100 Pflichtspielen, dass so eine Mannschaft dann irgendwann mal auf dem Zahnfleisch geht, das bleibt ja nicht aus. Ne? Ich meine, Oliver Glaser hat ja nur mehrfach darauf hingewiesen, und dass die SGE dann nicht im Pokalfinale spielen kann, das gewinnen kann, in der Liga die beste Saison seit Jahren, Platz 4 war das ja, dann noch ins Europapokalfinale einzieht und da gewinnt, dass das nicht alles jedes Jahr funktionieren kann, hätte ja, glaube ich, auch jedem klar sein müssen. Und
Ja, widerspreche ich ein bisschen, weil wenn man ehrlich ist, klar, der Europa-League-Sieg, der überschattet natürlich alles, aber die Frankfurter haben letztes Jahr auch keine gute Bundesliga-Saison gespielt und unter ihren Verhältnissen. Das dann immer auf die Belastung zu schieben, ja, ich meine, klar, man kann dann immer argumentieren, Qualität, Breite im Kader etc. pipapo, aber das ist es im Umkehrschluss nicht das, was alle Bundesliga-Vereine gerne wollen. International spielen, die Doppelbelastung. Ich glaube, jetzt eben der Knackpunkt für Glasner war natürlich, und das merkt man ja diese Bundesliga-Saison auch, dass er ja wenig, zumindest aus seiner Sicht, wenig Optionen zu wechseln hat. Er spielt ja grundsätzlich mit 13, 14 Leuten die ganze Saison schon durch. Die müssen immer wieder ran, dass sie dann zum Ende natürlich müde werden, ist auch klar. Ja, aber ich meine, am Ende des Tages wird sich im Sommer wahrscheinlich auch nicht so viel bei der Eintracht ändern, in Form von, dass massiv in den Kader investiert wird. Ganz im Gegenteil, du verlierst ein, zwei wirklich tragende Figuren und musst dann eben die Chance nutzen, durch das viele Geld, was man einnehmen wird, sinnvoll in den Kader zu investieren. Ja. Und da haben sie meines Erachtens einen der Besten in ihren eigenen Reihen, der ja dafür bekannt ist.
Ja, wenn viele neue Namen auf jeden Fall auftauchen, die dann wieder integriert werden müssen. Und ja, wird wieder auch ein neues bei der SGE dann losgehen. Ne?
Ich meine, ich habe noch eine andere Frage rund um das Thema, weil du es vorher angesprochen hast, dass die Eintracht ja nach wie vor noch ja, die Chance hat, Platz 6 zu erreichen. Ist für mich, und ich habe mir am Wochenende einfach mal die Tabelle auch ein bisschen genauer angeguckt, über was sprechen wir hier eigentlich für eine komische Bundesliga-Saison? Also wir haben den Meisterkampf, da werden wir eben mit Sicherheit gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja einen Kampf um die internationalen Plätze mit einer Mannschaft, die gefühlt die komplette Vorrunde verschlafen hat, mit den Leverkusenern. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf, sondern einfach nur mal ja ein bisschen banal zusammengefasst. Du hast die Frankfurter, die in der Rückrundentabelle, wenn man mal die Berliner Hertha außen vor lässt, die außer Konkurrenz spielen meines Erachtens, 2 Punkte mehr als der vorletzte, nämlich Hoffenheim, geholt. Ja, und am Ende spielst du immer noch um Platz 6 oder die direkte Qualifikation für die Europa League, unabhängig, was im Pokalfinale rauskommt. Und das ist schon ja eine einzigartige Bundesliga-Saison und wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht so spannend wie noch nie. Fragezeichen, sowohl im Keller als auch international, Meisterschaft, also Wahnsinn.
Man könnte ja jetzt schon fast sagen, sind ja schon fast Premier League-Verhältnisse, wo jeder jeden schlagen kann, ne? So ausgeglichen.
Außer ja, Fußball. Oder wie es Sören jetzt wohl sagen würde, er ist schockverliebt in die Bundesliga.
Ach, ja, grenzenlose Liebe, ja.
Nee, ja, aber es ist schon Wahnsinn.
Ja, das stimmt, ja. Ja, eine andere Mannschaft, die sich ja rehabilitiert hat nach einer ziemlichen Klatsche letzte Woche in Dortmund, sind die Wolfsburger. Die Mannschaft von Niko Kovac gewinnt ihr Heimspiel, mittlerweile schon das 6. in Folge gegen die TSG Hoffenheim, die meiner Meinung nach auch immer noch nicht hundertprozentig gerettet sind. Es sind noch 2 ganz spannende Spiele für die TSG in den nächsten beiden Wochen. Ja, die Wolfsburger, erste Halbzeit, Spiel weitestgehend kontrolliert, gehen da mit der ersten guten Chance in Führung. Schönes Tor da durch, wer war es? Wer hat das Tor gemacht? Durch Kaminski. Schönen Kopfball, kommt da völlig frei im 5-Meter-Raum zum Kopfball. Die TSG hatte durch Kramaric einen schönen guten Lattentreffer, der leider nicht reinrutscht. Und ja, die TSG bei dem Spiel einige gute Chancen liegen lassen. Und am Ende, ja, die Wolfsburger ziemlich effektiv vom Tor, machen das 2-0 dann durch Waldschmidt. Und der Anschluss, beziehungsweise das Eigentor von Gila Vogie, ja, kommt dann auch zu spät. Unterm Strich, Wölfe auch weiterhin auf Platz 6 sind sie, glaube ich, immer noch. Ne? Immer ja. Auch noch voll im Rennen. Können wir, glaube ich, bis zum Schluss, oder können wir, glaube ich, von ausgehen, dass die Mannschaft von Niko Kovac internationale Geschäft erreichen wird. Ne? Haben jetzt kommende Woche den SC Freiburg und dann geht es am letzten Spieltag zu Hause dann gegen die Hertha. Ja, glaube ich, und die TSG, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber 2 Punkte sind es, meine ich, die sie da noch Vorsprung haben auf Platz 16, könnten ja. Noch mal reinrutschen, ne?
Ja, es ist tatsächlich für dich ziemlich interessant. Wir werden ja mit Sicherheit auch noch mal gleich über die Stuttgarter sprechen. Sören hat es gerade eben schon mal angesprochen, der VfL Bochum am Wochenende in Hertha. Ja, und ist natürlich auch so, dass man jedes Wochenende da sitzt. Wir kritisieren irgendeine Mannschaft aus dem Keller. In der Folgewoche holt sie 3 Punkte und schmeißt einmal den ganzen Haufen durcheinander, den es da hinten in der Tabelle gibt. Es ist schwierig, klar, mit 2 Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz solltest du alles, aber mit Sicherheit darüber dir im Klaren sein, dass du immer noch mit dem Feuer spielst. Und so ein Auftritt, ja, den darf man nicht einfach so abstempeln. Wir haben 2-1 in Wolfsburg verloren, weil ich glaube, das ist das, was die Mannschaften mit der einen oder anderen Ausnahme, aber eben, glaube ich, besser begreifen als die Hoffenheimer, um was es im Abstiegskampf geht. Und das kann sehr, sehr gefährlich werden, auf jeden Fall.
Also es war jetzt längst nicht so schlimm wie noch vor ein paar Wochen, wo sie ja teilweise phasenweise komplett an die Wand gespielt worden sind, offensiv zu keiner Chance gekommen sind. Also es war jetzt kein komplett schlechter Auftritt jetzt am Wochenende. Chancen waren da, um die Tore zu machen. Dann passt es 2-mal nicht auf, kriegst du die beiden Tore und wer weiß, wie, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger geht, vielleicht rutscht dann auch nochmal der 2-2 rein, das weiß natürlich auch nicht, aber auch haben wir die ganze Saison schon gesagt, die Qualität ist eigentlich da, aber ja, wir hoffen mal, wir müssen jetzt gucken, dass wir eins von den beiden Spielen da nach Möglichkeiten irgendwie noch gewinnen. Und immer auf die anderen Mannschaften zu schielen und zu hoffen, dass da einer mal nicht punktet oder sich die gegenseitigen Punkte wegnehmen, ist natürlich auch mit viel Risiko verbunden. Ne?
Wen haben die jetzt nächste Woche?
Was hatte ich gesagt? In Freiburg müssen sie?
Nee, zu Hause gegen Union.
Union?
Ja, Hoffenheim spielt gegen Union Berlin zu Hause.
Ja, und dann gegen VfB am letzten Spieltag, genau. Ja. Und da kann es dann natürlich nochmal um wirklich alles gehen, ne? Aber wir können ja jetzt gerne den VfB, du hast ihn ja vorhin schon angesprochen, mit in den Abstiegskampf ja sowieso mit reinnehmen. Dann ziehen wir das Spiel vor von Sonntag, erste Sonntagnachmittagsspiel. Am Ende gerechte Punkteteilung? Am Ende Punkteteilung zwischen beiden, mit der die Leverkusener, glaube ich, nach der knappen Niederlage in Rom noch mit am besten leben können. Und für den VfB war bei dem Spiel definitiv auch ein Sieg drin. Erste Halbzeit von beiden Mannschaften, glaube ich, noch ziemlich abwartend gestaltet. Tempo war auch nicht so hoch, Torchancen auch nicht wirklich vorhanden gewesen. Und zweite Halbzeit hat dann der VfB deutlich mehr investiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch so teilen. Aber das ist irgendwie auch ein Spiegelbild der VfB-Saison. Also sie spielen im Prinzip gegen jeden Gegner gut mit und sind teilweise auch auf Augenhöhe. Das war jetzt gegen Leverkusen auch so. Zweite Halbzeit, auch bis zu dem 1-0 durch Guirassy nach dem Elfmeter, war der VfB schon besser im Spiel und hat auf den Sieg gespielt. Aber dann nach und nach, muss man schon sagen, hat Leverkusen wieder mehr am Spiel teilgenommen. Sie wollten auch unbedingt punkten in Stuttgart, weil ich glaube, auf die Europa League kann man sich nicht unbedingt verlassen, dass man da ins Finale kommt, beziehungsweise sogar gewinnt. Dann waren sie offensiv stärker. Dann ist Wirtz reingekommen, Florian Wirtz. Dann gab es den Elfmeter zum 1-1. Und dann war es teilweise sogar ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen am Ende dann auch für Leverkusen. Dementsprechend würde ich sagen, 1-1 geht für beide in Ordnung. Und da auch wieder, glaube ich, als Bochum-Fan 3 Kreuze, dass der VfB nicht gewonnen hat. Dementsprechend muss der VfB spätestens am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, glaube ich, gewinnen, um zumindest Platz 16 klar zu machen.
Haben alles versucht, haben alles reingehauen, die Stuttgarter. Aber ja, wenn es mal nicht läuft, und du sagtest es ja gerade am Ende, ging es wirklich vogelwild hin und her, hatten beide die Chancen noch zum Siegtreffer. Aber ja, viele von Krämpfen geplagt gewesen, war ein ziemlich intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ja, das ist wahrscheinlich hinterher ein Punkt oder zwei Punkte zu wenig für den VfB gewesen, ne? Die sie da nicht mitgenommen haben. Wir werden mal sehen. Nächste Woche ist der VfB in Mainz dann zu Gast. Für die Mainzer, um die es ja eigentlich nicht mehr wirklich um was geht, können da eigentlich befreit aufspielen. Das ist dann halt die Sache, wenn er dann wirklich zum Siegen verdammt ist oder punkten muss, ne? Fabi, VfB, Gefühl?
Ja, also erstmal muss ich dir wirklich gratulieren, Tobi, weil jedes Mal, wenn wir über die Mannschaft im Keller sprechen, schaffst du das im Hintergrund das Blaulicht oder die Blaulichtsirene kommt. Also
du, ich nehme das gar nicht mehr so
richtig stark.
Ich nehme das gar nicht mehr in die Töne hier, hör mal.
Wirklich ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Okay. Von daher wirklich großes Kompliment und für unsere Zuschauer, das ist genau das, woran wir die Woche über gearbeitet haben, dass wir das so hinbekommen vom Timing. Ja, bei welcher Mannschaft waren wir jetzt? Bei VfB oder bei Bayer Leverkusen?
Du kannst dich zu beiden gerne äußern, aber ich muss dir sagen, das ist hier eigentlich ein relativ ruhiges Pflaster, wo ich wohne. Also ich weiß nicht, ob sie dann hier eher an die Randbezirke rausfahren mit Polizei und Rettungswagen, um da wieder irgendwelche, naja, weiß ich nicht, irgendwelche Gangs hochzunehmen oder keine Ahnung was. Aber
Leben im Brennpunkt.
Ja, so in etwa. So in etwa.
Ja. Ja, bei den Stuttgartern irgendwie scheint gerade so dieser erste, ja, wie sagt man, diese Aufbruchsstimmung ein Stück weit, ja, so ein bisschen mit dem verlorenen Pokal-Halbfinale, glaube ich, auch so ein bisschen ja eingebremst worden zu sein, weil es wieder ein Spiel war, glaube ich, wo der VfB eigentlich ja perfekte Voraussetzungen hatte, um da wirklich den nächsten großen Schritt zu machen. Ein 1-1 ist meines Erachtens viel zu wenig. Weil du, wie gesagt, trotz der besseren Leistungen unter Hoeneß, ja, halt nun mal unterm Strich stehst. Kannst dich auch in keinster Weise auf ja, die Konkurrenten verlassen, die vor dir stehen oder hinter dir stehen. Dafür musst du halt wirklich irgendwann die Verantwortung nehmen und deine eigenen Spiele ja, gewinnen, zumal Leverkusen mit Sicherheit ja noch den Donnerstag ein bisschen in den Beinen hatte. Deswegen gebe ich dir da ein Stück weit irgendwo recht, dass vielleicht an dem Sonntag irgendwann dann einfach auch ja nicht mehr drin war für die Leverkusener, die aber trotzdem in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein ganz ja ordentliches Spiel hingelegt haben. Offensiv dann auch ja ein bisschen auffälliger wurden. Ja, und am Ende des Tages trennen sich beide Mannschaften 1-1. Für die Leverkusener. Ja, auch schade, weil ich glaube, du hättest den Wolfsburg oder VfL Wolfsburg, glaube ich, überholt. Jetzt müsste man punktgleich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, einfach dafür sorgen, dass du nächstes Jahr sicher dabei bist. Über die Europa League sprechen wir ja gleich
noch. Ja, die Leverkusener mit dem Restprogramm dann nächste Woche Sonntag, 19:30 Uhr, haben uns schon drüber gefreut. Drei Sonntagsspiele, dann zu Hause gegen die Gladbacher. Der ist momentan, glaube ich, auch wieder so ein Gegner, der, ja, mal sagt man, zum richtigen Zeitpunkt kommt, mal überraschend sein wieder. Ja, und dann am letzten Spieltag geht es dann an die Castroper Straße. Vielleicht ist da, ja, für beide Mannschaften schon mit dem Punkt, ja, schon alles geregelt, ne? Sowohl um Abstieg als auch um die internationalen Plätze. Ja, ein Spiel, wo ich am Wochenende auf all meinen Tippsteinen eher unentschieden oder auf zwei gesetzt habe, wurde ich ziemlich enttäuscht und überrascht. Kampf um die Champions League, Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg. Vom Ergebnis her, Fabi Sören, 4-2 für Union, hört sich schon ziemlich deutlich an.
Ziemlich deutlich. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war es auch deutlich. Freiburg hatte da überhaupt ja auch keinen irgendwie Zugriff auf das Berliner Spiel bekommen. Offensiv gar nicht zur Entfaltung gekommen. Okay, gegen Union Berlin tun sich einige Mannschaften schwer, aber gerade im Abwehrverhalten gegen ja eigentlich nicht immer unbedingt offensiv starke Berliner hat Freiburg auch Probleme gehabt. Das hat mich schon überrascht, dann eben diese 3-0 Halbzeitführung. Klar, zweite Halbzeit kam Freiburg dann nochmal ran, wobei man da auch irgendwie nie so das Gefühl hatte, das könnte jetzt kippen. Von daher ein überraschender, aber auch durchaus verdienter Sieg für Union.
Man of the Match, Fabi, glaube ich, bei dem Spiel Geraldo Becker bringt die Unioner da schon nach 5 Minuten früh in Führung. Behrens war es und Becker hatte vorbereitet. Ja. Becker macht das 2-0 dann und hinterher noch das 3-0.
Ja. Und bereitet das vierte vor.
Und bereitet das vierte vor noch. Also von daher spielte alles in die Unioner Karten, ne? Der ganze Spielverlauf eigentlich. Und von den Freiburgern, ob ich enttäuscht war, ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber so die letzten Wochen, wie letztes Jahr, ne? So die letzten 3-4 Spieltage geht so ein bisschen die Luft raus.
Also ich glaube, erstmal war es so, dass tatsächlich auch in der Phase, als es 2 oder 3-0 gefallen ist, war es für mich der Eindruck, dass die Freiburger wirklich in dem Moment gar nicht mehr wussten, wo hinten und vorne ist und wirklich überfordert waren auch mit der Situation. Gefühlt war der Doppelschlag natürlich dann auch so, dass es sich für die Freiburger so angefühlt hat, dass jeder Ball im Netz landet. Zweite Halbzeit, war es dann ein bisschen besser. Aber in Summe wirkt mir die Freiburger Elf einfach auch ein bisschen müde, inklusive Christian Streich im Übrigen. Dem man einfach ansieht, dass es eine lange Saison war. Dem einen oder anderen Spieler merkt man das dann tatsächlich auch an. Und ja, von daher, wie soll ich sagen, ich glaube, jedem Freiburger blutet ein bisschen das Herz, weil ich glaube, dieses Jahr die einmalige Chance war wirklich, oder vielleicht einmalige Chance, kurzfristig oder in den nächsten wenigen Jahren einfach in die Champions League einzuziehen. Im Vorfeld hat auch keiner damit gerechnet, dass Union wirklich auch den Ansatz pflegt, Fußball zu spielen. Ja, deswegen tut es in Summe einfach weh. Und für die Unioner war das natürlich ein Do-or-Die oder ein Endspiel, welches sie für sich entschieden haben. Und absolut verdient gewonnen haben. Da gibt es keinen Zweifel dran.
Richtig. Ich hatte mir mal die Statistiken angeguckt, sind jetzt ja im 4. Jahr mit dabei. Ja, 17 Saisonsiege, neuer Rekord, jetzt mit 59 Punkten, 2 Spieltage vor Schluss, auch schon einen neuen Rekord aufgestellt wieder. Also, ja, wer jetzt 4 Jahre in Folge immer wieder einen draufsetzt, der hatte als Belohnung dann, glaube ich, auch so wie es momentan läuft, die ganze Saison oder die ganzen letzten Jahre immer nur weiter bergauf, dann vielleicht wirklich am Ende dann doch verdient, ganz oben zu stehen und mit in den Champions League reinzurutschen, weil es halt andere Teams nicht schaffen, Union zu schlagen. Ne? Weil es, glaube ich, auch schon das 22. Heimspiel in Folge, wo sie ungeschlagen bleiben. Also irgendwas hat ja diese Mannschaft, was sie da mitbringt. Ne?
Ja, außer dass sie die Meisterschaft jetzt endgültig abhaken mussten nach diesem Spiel.
Ja, okay, gut. Ich glaube, das werden sie verschmerzen können.
Letzte Woche war es rein rechnerisch noch möglich.
Okay. Ja. Ja. Sollen du noch was zu den Unionern oder zu Freiburg?
Komm, hau was raus, Sören.
Was sagt der?
46.000 Herthanern, die es offiziell gibt.
Wir haben alles über Union gesagt. Ich glaube, Wahnsinnssaison. Ob wir sie jetzt unbedingt in der Champions League dann auch sehen wollen, ist eine andere Frage. Aber es sind grundsätzlich Tabellenregionen, für die man sich als Bochumer nicht unbedingt interessiert.
Ja, und wir können uns, glaube ich, mal richtig überraschen lassen, was da Oliver Runert dann in den nächsten 2-3 Monaten dann aus dem Hut zaubert. Ne? Da wird bestimmt so wieder der ein oder andere Name auftauchen, wo man sagt, hätten wir jetzt so nicht gedacht, dass da jemand bei Union dann seine Zelte aufschlägt. Ne?
Sören, für wen bist du eigentlich am Wochenende, wenn Bochum gegen Hertha spielt?
Das ist eine Frage, die ich in dem Sinne so beantworten kann, dass bei Hertha, bei der Hertha hoffe sogar ein bisschen, dass sie den Neuaufbau in Liga 2 machen. Und dementsprechend sind meine Daumen natürlich für den VfL gedrückt.
Ja gut, alle mal nach Berlin dann, ja?
Ja.
Ja, kommen wir noch zu Borussia Dortmund. Die völlig unbeeindruckt von dem Münchner Kantersieg am Abend. Auch ziemlich beeindruckend gegen gerade in der ersten Halbzeit völlig überforderte Gladbacher nachgelegt haben. Die Dortmunder spielten sich da in der ersten Halbzeit dann auch wirklich in Rausch, führten da schon mit 4-0. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben die Dortmunder, glaube ich, schon 2-3 Gänge rausgenommen. Die Gladbacher kamen dann noch zu zwei Toren. Aber alles in allem hatten die Dortmunder da auch noch weitere Chancen, ja, auf 5-6-7-0-2 zu stellen. Dortmund, Fabi, werden bis zum Ende die letzten beiden Spiele wahrscheinlich auch gewinnen, ne? Wir hatten ja gesagt, die Heimspiele werden sie auf jeden Fall gewinnen. Das ist jetzt auch mehr als deutlich passiert. Und jetzt geht es halt nächste Woche dann noch ja, zum FCA.
Ja, also Knackpunkt wird nächste Woche sein. Ich glaube, dass nächste Woche ja eine riesen Vorentscheidung fallen wird in Sachen Meisterschaft. Die Bayern ja mit den Leipzigern zu Hause, die Dortmunder in Augsburg, mit Sicherheit auch das vermeintlich einfachere Spiel. Auch wenn die Dortmunder auswärts ihre ja, Problemchen hatten die letzten paar Wochen. Aber ich gehe davon aus, dass der Spieltag entscheiden wird. Klar, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, so vom Eindruck her, ja, machen die Dortmunder in Sachen Form im Moment, glaube ich, den frischeren, besseren Eindruck als die Bayern. Solange die Bayern aber ihre Spiele gewinnen, ja, bringt das alles nichts. Zu dem Spiel jetzt, gestern, ja, ich meine, ich meine das auch gar nicht böse gegenüber den Gladbachern, aber ich glaube im Moment die dankbarste Mannschaft, die du bekommen kannst, vor allem dann zu Hause. Dementsprechend die Dortmunder sich dann die ersten halbe Stunde oder ersten 35 Minuten in den Rausch gespielt, zweite Halbzeit dann ja mindestens zwei Gänge zurückgeschalten, ist dann vom Verlauf her auch ein bisschen blöd gewesen, dass du zwei Gegentore bekommst. Ja, und wer das Spiel verfolgt hat, der hat sogar dann kurz nach dem zweiten Treffer hatte Lars Stindl, glaube ich, sogar noch eine relativ gute Möglichkeit mit dem Direktabnahme.
Richtig, ja.
Die Kobel dann entschärft hatte. Weltklasse, muss man wirklich sagen. Vielleicht wäre es dann nochmal eng geworden, aber alles in allem, glaube ich, dann hätte Dortmund einfach wieder einen Gang nach oben geschaltet und hätte dann, wie gesagt, nochmal ein, zwei Türchen gemacht. Von daher formbestechend. Jetzt musst du gucken, dass du es auswärts in Augsburg ebenso auf den Platz bringst, hoffen, dass die Bayern sich irgendwo noch einen Ausrutscher erlauben. Und dann ist mit Sicherheit nach wie vor alles möglich. Ja.
Und auch bei dem Spiel, Sören, wieder einer von den Spielern, die du schon vor zwei Jahren groß auf dem Zettel hattest und die jetzt endlich zünden zur Rückrunde. Daniel Mahlen auch bei dem Spiel wieder ja, Dreh- und Angelpunkt. Ne?
Absolut, in richtig, richtig guter Form, muss man wirklich sagen. Ja, auch Sepp Haller, also zwei Spieler im Prinzip, die aus der Eredivise nach Deutschland gewechselt sind und voll einschlagen. Aber ich gehe da absolut mit. Also Gladbach aktuell wirklich ein Trauerspiel, dankbarer Gegner, außer für den VfL Bochum. Ich hatte vor dem Spiel eigentlich wirklich auch gedacht oder ein bisschen auch vielleicht gehofft, dass Gladbach wieder die Form findet, die sie halt bei solchen Highlight-Spielen eigentlich immer haben. Grüße nach München. Ich glaube, gegen solche Top-Gegner reißt sich Gladbach in der Vergangenheit immer zusammen oder hat sich immer zusammengerissen. Aber das war ja wirklich katastrophal. Die Mannschaft ist, ja, glaube ich, auch ein Stück weit auseinandergebrochen oder hat null Zusammenhalt, weil sonst wärst du dich komplett anders. Klar, spannend, was im Sommer passiert. Auch das haben wir die letzten Wochen schon gesagt, ob Daniel Farke sich hält. Große Fragezeichen im Moment. Aber es ist ja wirklich eine Mannschaft, über die man aktuell eigentlich nicht gerne spricht.
Ja, noch sind die Fans ruhig, drehen sich mittlerweile ja schon das dritte, vierte Mal jetzt schon ja, bei dem Spiel mit dem Rücken zum Spiel und machen da ihre Party. Ne? Ja, ist für die Gladbach natürlich auch mehr als undankbar. Am letzten Spieltag haben sie das letzte Heimspiel dann zu Hause gegen den FCA. Ja, und da sollst du dann schon gucken, dass du wenigstens da dann dich einigermaßen noch vernünftig von den Fans verabschiedest, gerade auch im Hinblick, dass es dann das letzte Spiel für Lars Stindl sein wird und auch der ein oder andere wahrscheinlich die Borussia dann auch verlassen wird. Ja, muss man da mal schauen, ne? Wie es denn da weitergeht. Ja, und nächste Woche dann, Fabi hat es gesagt, dann der BVB beim FCA. Ich glaube, nächste Woche, da können wir uns alle freuen. Da ist es dann mal so, dass dann die Dortmunder am Nachmittag vorlegen werden, ne? Und die Bayern.
Nee.
Nicht? Nicht?
Nee, Dortmund spielt Sonntag.
Ach, spielen auch wieder
17:30.
Sonntag? Ja. Oh, okay. Okay. Sind sie ja auch noch nicht mal in der Lage.
Ja, bewusst hat die DFL den Dortmundern einen Tag mehr Regenerationszeit gegeben.
So kann man es natürlich auch sehen. Klar, klar. Ja, schauen wir mal, wie Bayern dann am Abend dann beim Topspiel gegen RB Leipzig auftreten werden. Die Leipziger heute mit einem Last-Minute-Sieg, 95. Minute nach 0-1 Rückstand, dann das Spiel noch gedreht. Ziemlich wildes Spiel hinterher. Ja, wirklich Spiel auf ein Tor der Bremer. Bremer hätten da mit dem Punktgewinn dann auch endgültig alles fix machen können. Und ja, RB Leipzig festigt Platz 3. Und ich glaube, das sollte auch an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr dran zu rütteln sein. Ne? Die Leipziger offensiv heute, ja, richtig ordentlich Gas gegeben nach vorne hin. Bis zur letzten Minute alles nach vorne geworfen. Das Spiel hat man gemerkt, wollten sie auf jeden Fall gewinnen. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, zu den Leipzigern gar nicht groß zu sagen, oder?
Nee.
Können wir uns, glaube ich, sparen. Reden wir wahrscheinlich nächste Woche Samstag dann noch ein bisschen mehr intensiver drüber. Kurzer Rückblick, Ausblick, Sören, Fabi, Champions League die Woche, beziehungsweise letzte Woche. Wie habt ihr die Spiele da gesehen? Ich weiß, Fabi hat das Spiel der Italiener, glaube ich, wie hast du es genannt? Verbrechen an den internationalen Fußball? Oder wie war dein O-Ton?
Ein Verbrechen an die Champions League, dass zwei solche Mannschaften im Champions League-Halbfinale gegeneinander spielen. Sören wollte mir dann irgendwann... Wann war denn das? Wann haben wir geschrieben? Donnerstag, oder? Erklären, ja, einen Tag dass, er später, Serie, ja. Ja, dass er die Serie A viel geiler findet als die Bundesliga. Und ich glaube, ich habe ihn dann so zugebombt mit Fakten, dass er sich alles aufgehoben hat für heute, weil er sich nicht rausreden konnte. Aber ich finde einfach, muss man ganz ehrlich sagen, also aus meiner Sicht, ich meine das ist ja nicht mal böse, aber ich glaube, der Weg ins Halbfinale für Inter und AC war natürlich ja der wesentlich leichtere als der andere Zweig, in dem meines Erachtens zumindest die meisten Top-Mannschaften sich gegenseitig rausgekegelt haben, wo ich mich fast trauen würde zu wetten, dass von den Mailänder Mannschaften keine ins Halbfinale gekommen wäre, wenn sie den anderen Weg hätte bestreiten müssen. Anyway, die letzten 30 Minuten habe ich mir natürlich auch dann angeschaut. Ja, und am Ende des Tages kann ich sagen, egal welche Mannschaft von beiden weiterkommt im Finale, werden sie keinen Auftrag haben.
Okay. Ja, Inter geht mit einem 2-0 ins Rückspiel jetzt in der kommenden Woche. Und das andere Spiel, Fabi, du hast es gesagt, wie das Spiel auch gegen die Bayern gelaufen war damals mit City. Real trennt sich zu Hause mit 1-1 von City. Was halten wir von dem Spiel? Außer, dass fürs Rückspiel natürlich noch alles drin ist.
Ich bin es nicht gewohnt, so viel Redezeit von euch beiden zu kriegen. Anscheinend habt ihr wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ihr mich am Samstag nicht mitgenommen habt. Was halten wir von dem Halbfinale? Ich glaube, um es mal so auszudrücken, City natürlich fußballerisch das Nonplusultra, glaube ich, im europäischen Fußball. Also die Schärfe, die sie im Spiel haben, die Variabilität, diese Ruhe dann auch in bestimmten Phasen des Spiels, ja, das ist schon Weltklasse, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin, wie soll ich sagen, Real Madrid löst in mir sehr, sehr wenig aus.
Albträume aus, oder?
Nee, sehr wenig. Maximal Abneigung, würde ich sagen. Aber ansonsten ist es mir eigentlich immer relativ egal. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, dass es wahrscheinlich die coolste Sau im europäischen Fußball ist. Und ich kann es auch begründen. Wenn du so eine Art Fußball spielst, du weißt, du spielst gegen Manchester City, du überlässt denen den Ball, du lässt sie spielen und weißt einfach, ja, du wirst eine 1-2 Situationen im Spiel bekommen. Und du bist dann sowas von dermaßen eiskalt und nutzt die Dinger halt, dann ist das schon verdammt cool und lässig. Unbestritten natürlich auch bei Real, zum Großteil natürlich auch Weltklasse auf dem Platz. Also von daher, Top-Ergebnis auch fürs Rückspiel, es ist noch nichts entschieden. Freue mich drauf.
Ja, sag mal was, tippmäßig. Was denkst du?
Tippmäßig würde ich sagen, dass es Real genauso wie den Bayern ergeht. In City oder in Manchester.
Okay.
3-1.
Oh, deutlich, okay. Ja, komm, Sören, jetzt hat Fabi genug Redezeit für heute gehabt. Jetzt haust du noch einen raus. Mit wem gehst du?
Auch mit City. Also ich glaube, klar, man weiß nie, Real Madrid, Champions League, besondere Geschichte. Aber ich glaube, diese Saison ist City reif für den Titel.
Okay. Ja gut, wenn ihr beide für City seid, dann muss ich natürlich ein bisschen gegen den Strom. Auch wenn Pep auf seiner Mission ist, ja, die wahrscheinlich dann doch, glaube ich, weiterhin nicht erfüllt sein wird. Carlo und Real werden sich, glaube ich, dann wahrscheinlich durchsetzen. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel nach 90 Minuten entschieden sein wird. Ich glaube, das wird wahrscheinlich sogar in die Verlängerung gehen, wenn nicht sogar ins Elfmeterschießen. Lassen wir uns mal überraschen. Und fürs Rückspiel in Leverkusen, Fabi Sören, denke ich mal, hat Bayern noch alle Karten in der Hand. Ne? Ist noch alles möglich.
Nach ja, auf jeden, 0-1. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wobei man schon sagen muss, dass Rom natürlich auch gerade mit José Mourinho ja, ein richtig abgezocktes Team ist, was ja auch, ich glaube, solche Spiele liebt. Wobei, also dementsprechend würde ich da schon eher mit den Italienern gehen.
Okay. Da hält der Fabi jetzt auf jeden Fall gegen, denke ich mal.
Natürlich.
Ja, allein schon aus Sicht des deutschen Fußballs. Ich glaube, der große Vorteil, den die Leverkusen haben, ist ein Heimspiel. Und das ist im Hinspiel oder jetzt diese Woche Donnerstag ja auch so war, dass man durchaus auch gute Möglichkeiten hatte, vielleicht auch schon früh in Führung zu gehen. Und ja, Ähnliches hoffe ich mir natürlich auch fürs Rückspiel nächste Woche Donnerstag mit ja ein bisschen mehr Effizienz dann vor dem Tor. Und dann glaube ich schon, dass es die einmalige Chance ist, für die Leverkusener in der Europa League ziemlich weit zu kommen.
Ja. Daumen von unserer Seite sind auf jeden Fall gedrückt.
Ja.
Ja, und wir beide, Fabi, machen uns Donnerstag auf den Weg nach Köln oder hast du da schon andere Pläne?
Warum nicht?
Ich hätte jetzt gedacht, ich erwische ihn auf dem falschen Fuß.
Hast du, glaube ich, auch. Hast du, glaube ich, auch.
Nee, er spricht von der Frauenbundesliga, oder?
Ja, doch, haben wir ihn erwischt. Haben wir ihn erwischt.
Oder?
Ja, haben wir ihn erwischt. Am Donnerstag wollten wir uns das Pokalfinale der Frauen angucken, Fabi.
Ja, Frauenbundesliga, oder?
Ja, ja.
Aber da ist ja keine Bayern-Beteiligung.
Also ach so, Bayern. Deswegen ist das. Ah, okay. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Der VfL Wolfsburg trifft da auf den SC Freiburg.
Ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann müssen wir schon sagen, dass sich jetzt am Wochenende auch wirklich die Vorentscheidung gefallen ist im Meisterschaftsrennen in der Frauenbundesliga.
Weil nämlich der VfL Wolfsburg in Frankfurt
verloren hat
mit 4-0.
Und das ist gefühlt ein Jahrhundertergebnis. Ja, und man kann jetzt lachen, aber ist tatsächlich so. Eine 4-0-Schlappe für die Wolfsburger. Ich habe jetzt keine Statistik, aber bedeutet die Vorentscheidung, zwei Spieltage müssten es noch sein. Die Bayern haben aber unter anderem am letzten Spieltag Turbine Potsdam,
den ersten
Absteiger diesen Jahres. Ja. Also es könnte für die Bayern-Frauen auf jeden Fall am Samstag oder übernächste Woche dann schon zum Titel reichen.
Genau. Bei momentan 4 Punkten Vorsprung. So, sondern bist du da auch bestens informiert. Du kannst dich natürlich uns gerne anschließen.
Ach, das habe ich auch noch gelesen, sondern wenn du ja so Fan des holländischen Fußballs bist. Ich habe mit Verwunderung tatsächlich erst diese Woche festgestellt, dass die, wie nennt man die, Europa Youth League, also die Champions League der U19, ja, tatsächlich von Alkmaar gewonnen wurde.
Ja, richtig. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der holländische Fußball hat aktuell ganz andere Probleme. Heute hat ja der FC Groningen, der ja auch schon relativ, ich glaube vor 3 Wochen als Absteiger feststand, eigentlich ein Heimspiel gehabt gegen Ajax Amsterdam. Das wurde aber nach, ich glaube, knapp 10 Minuten ungefähr abgebrochen, beziehungsweise erst unterbrochen. Aufgrund von, man muss schon so sagen, einer geplanten Aktion der Groningen-Fans mit Rauchbomben auf dem Platz. Und da ist die holländische Liga ja aktuell sehr streng. Einmal wird unterbrochen und sobald nochmal was passiert, es wird direkt abgebrochen. Dementsprechend nach 10 Minuten wurde das Spiel dann komplett abgebrochen. Und eventuell, normalerweise wird es dann eben für den Verein gewertet, der dafür nichts kann, aber aktuell soll es wohl noch so sein, dass unter der Woche jetzt am Mittwoch oder so das Spiel dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Bin ich mal gespannt, aber im Moment Riesenprobleme in der holländischen Liga, Bierwürfe und jetzt eben auch noch diese Schande fast, ist wirklich traurig.
Ja, kennt man sonst nur aus den unterklassigen Ligen, die Spielabbrüche und so. Ne?
Ja.
Ja, mit diesen eher schlechten Ereignissen wollen wir die Folge zumachen oder haben wir noch was Positives? Ach, Fabi, komm. Beim Gewinner des Spieltags sind wir uns alle einig heute.
Die 22.000 Fans im nicht ausverkauften Wolfsburger Stadion beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim.
Er beliebt zu scherzen. Also ich schließe mich auf jeden Fall den Sören an. Sören hat es ja vorhin schon vorweggenommen. Also ja, im Abstiegskampf kann es nur der VfL Bochum gewesen sein. Und natürlich glaube ich auch alle Fans der Bundesliga, die die nächsten beiden Wochen auch noch, zumindest bis nächste Woche, noch einen spannenden Meisterschaftskampf haben. Ne?
Ja komm, also grundsätzlich gebe ich, nicht nur grundsätzlich, sondern ich gebe euch recht, aber alle drei, VfL Bochum wäre langweilig. Dann gehe ich mit Union Berlin, weil sie das Champions-League-Duell für sich entschieden haben, auf eine durchaus souveräne Art und Weise.
Ja, ja. Schönste Tor vielleicht noch am Spieltag? Fandet ihr die Elfmeter von Grifo und jetzt Girassi, die Panenka-Elfmeter am schönsten oder den Knaller von, wer war es, hier Frankfurt, war es nicht Buta? Doch, Buta war es, ne?
Ja.
Ja.
Wobei, da soll er mir bitte mal in einem persönlichen Gespräch erklären, ob er das wirklich tatsächlich so wollte oder ob das einfach dieser... Wisst ihr das, wie das noch war früher, wenn man selber Fußball gespielt hat oder selbst beim Hobbyfußball, wenn man sich denkt, ach komm,
ja, genau. Keiner in der Mitte.
Einfach drauf. Wenn er drüber geht, ist egal. Wenn irgendwas anderes passiert, es meckert keiner. Und schwupps, wenn er drin ist, kannst du zum Jubel ansetzen und kannst sagen, dass es wahrscheinlich eines der schönsten Tore deiner Karriere war. Also anyway, aber ja, das war natürlich eins der richtig starken.
Erinnert mich so ein bisschen so an die Eishockey-Tore, ne? Wo der Torwart dann spekuliert und die Schützen dann immer oben auf die kurze Ecke dann zielen. Ne?
Ja, ich denke, Allaire hat auch noch ein ganz nettes Schwächen gestern.
Stimmt.
Sein erstes. Denke ich, wäre mit Sicherheit auch in der Kategorie.
Ja. Sören, dein Favorit?
Ja, definitiv das Tor von Toto Lucia. nur wer schießt, kann treffen. Dementsprechend ganz klar das schönste Tor am Wochenende.
Also, mit diesem Fazit, den Ball immer Richtung Tor bringen, irgendwie geht er schon rein, machen wir die Folge zu für heute und euch eine
angenehme Woche. Ich glaube, dann muss für nächste Woche aber das Motto von Hermann Gerland nochmal vorbereiten. Also das nehmen wir jetzt nicht heute in die Sendung, aber der hat zu dem Thema auch schon mal einen sehr, sehr schlauen Satz seinen Spielern mitgegeben.
Warte mal, wenn
schreib dir das mal auf.
Nee, ich glaube, ich habe es sogar. Wenn ihr nicht schießt, kannst du kein Tor schießen, oder wie war das? Oder?
Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Halten wir uns für die Phrase der Woche für nächste Woche auf.
Alles klar. Dann eine schöne Champions League-Woche. Gute Spiele.
Vielen Dank. Schöne Feiertagswoche, muss man
sagen. Schöne Feiertagswoche, genau, richtig. Schönen Vatertag.
Du bist ja auch weg. Du bist weg.
Ich bin weg. Ich bin nicht weg.
Du fliegst? Nee, du
bist
nicht weg.
Nee. Erst in 2 Wochen. Nee. Fabi, dir einen schönen zweiten Vatertag. Oder dritten? Zweiten? Am Donnerstag auf jeden Fall.
Dritte müsste
sein. Dritte dann, ne? Ja. Komm einigermaßen nüchtern nach Hause. Keine Klagen kommen.
Ja, genau, das ist meine größte Sorge.
Gut. Alles klar, so und ja, dir dann auch noch einen schönen, noch nicht Vatertag und wir hören uns dann nächste Woche, Jungs.
Bis dann.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.